Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab. Ja, liebe Popcorn-Culture-Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind frisch und knusprig wieder mit dabei. Jana und Jay, herzlich willkommen.
Hallo Manu.
Hallo lieber Jay.
Hallo Jana. Heute geht's zur Sache. Ja, wir sprechen über Sex Education und alle Popcorn-Culture-affinen und vertrauten Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, Moment, da war doch schon mal was. Ich habe nämlich tatsächlich vor irgendwie, wann ist es, gefühlt 100 Jahren, aber es ist etwa 2 Jahre her, glaube ich, wo ich eine Folge schon gemacht habe im Blick auf die ersten beiden Staffeln mit der wunderbaren Veronika Schmidt, Sexualtherapeutin, Sexologin. Mit ihr habe ich mich unterhalten über diese bemerkenswerte Serie und da haben wir schon ganz viel abgedeckt. Und inzwischen sind 2 neue Staffeln erschienen. Und wir haben uns dann so im Vorgespräch so unterhalten und gedacht, worüber könnten wir sprechen? Und irgendwie sind wir von Sex Education nicht losgekommen und haben gefunden, da ist so viel Neues drin und da ist so viel noch nicht Besprochenes drin, das müssen wir nochmal aufgreifen. Deshalb ist das jetzt das erste Mal, wo wir eigentlich in 2 Folgen, 2 Popcorn-Culture-Folgen über dieselbe Serie uns unterhalten.
Und ich will nur kurz einwerfen, es ist ja nun auch mit der 4. Staffel, das ist das Serienfinale. Genau. Und es ist ja schon eine außergewöhnliche Serie. Deswegen kann man, finde ich, zum Staffelfinale nochmal, zum Serienfinale nochmal ruhig die ganze Serie ein bisschen würdigen, finde ich.
Ja. Jana, du wolltest noch.
Ich wollte gerade sagen, es passt ja aber eigentlich gerade zu unserem Duktus. Wir haben ja jetzt auch schon gerade 2-mal über Horror gesprochen. Stimmt. Und jetzt machen wir einfach mit der nächsten Folge bei Sex Education weiter. Also genau.
Genau.
Und es war ein langer Cliffhanger von vor 2 Jahren auf heute, aber wir haben es geschafft.
Wir haben es rübergerettet.
Genau. Und es gibt viel Neues. Es sind dir, Jana, und dir, Jay, 2 neue Leute dabei. Es sind 2 neue Staffeln erschienen. Also es gibt einiges zu erzählen. Ich sage jetzt mal, die Grundidee der Serie ist natürlich gleich geblieben. Es geht um den Weg des Erwachsenwerdens und des sexuellen Erwachens und sexuellen Sich-Findens junger Menschen an einer Schule und da quasi wird der ganze Fächer, das ganze Spektrum aufgetan von sexuellen Orientierungen und Erfahrungen und es wird in einer, kann man schon sagen, bis dahin sehr ungewöhnlichen Offenheit und Authentizität über Sexualität und über Geschlecht und dann auch eben über Selbstfindung und so weiter berichtet. Also Sex Education hat schon, kann man sagen, eine nicht nur für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, sondern eine richtige Schneise gezogen, was auch irgendwo die Thematisierung dieser Fragen, das war schon ungewöhnlich, ja.
Genau, es ist ein neuer Standard gesetzt worden durch die Serie in der Schilderung, in den Szenen, in den Sexszenen, die auch in Teenie-Serien gezeigt werden dürfen. Auch, ich würde sagen, ein Stück weit neuer Realismus. Also ein Realismus im Umgang mit Sex, der eben nicht immer nur romantisch und sexy und erotisch ist, sondern auch ganz viel mit Scham, ganz viel mit Ängsten, ganz viel mit Selbstzweifeln, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Körperbild, Unsicherheiten und all dem zu tun hat. Ja. Und das war eben eine Serie oder ist ja nach wie vor eine Serie, in der das Raum findet. Und das ist in dem Sinne total wichtig, weil es eben eine realistische Darstellung ist von Problematiken und Schwierigkeiten, die ganz, ganz viele Menschen in Bezug zu ihrer Sexualität haben.
Und überhaupt, finde ich, ihr habt das in dem Talk damals mit der Veronika Schmidt auch schon angesprochen, aber dieses Crossover aus einer, ich sag mal, Teenie-Comedy und einer doch sehr erwachsenen Dramaserie. Das ist schon ziemlich außergewöhnlich, finde ich. Das hat man, also normalerweise, also da ist Sex Education, finde ich, wirklich in der totalen Balance. Normalerweise hast du mindestens eine Schlagseite von einem oder dem anderen. Und hier hast du wirklich sehr, sehr, sehr witziges, eben dann auch im Zusammenhang mit so ernsten Themen wie Sexualität, Geschlecht, Identität und so weiter. Und dann aber genauso sehr, sehr ernste und tiefe Fragen, die dann auch nicht einfach übergangen werden, nur für einen Joke oder so, sondern ja, die ernst genommen werden. Und das finde ich, also als ich jetzt die letzte Staffel gesehen habe, habe ich gedacht, alter Schwede, das muss erstmal eine andere Serie leisten, was hier geleistet wird. So.
Ja.
Ich finde, ein Aspekt, der auch in Bezug auf alle vier Staffeln zu nennen ist, ist auch einfach die Charakterzeichnung. Also so der Hauptcharaktere, die da sind und die da bleiben, wie die sich entwickeln über diese vier Staffeln, ist enorm, wie man die Charaktere begleitet in ihren persönlichen Entwicklungen, in ihren Struggles. Und das leistet die Serie und das kann sie gut umsetzen. Und da ist schon das Setup, was wir seit der ersten Staffel haben. Also Otis Milburn, dessen Mutter Sexualtherapeutin ist, Jean Milburn. Mhm. Sie ist alleinerziehend mit ihm und er geplagt und geprägt, auch von Selbstzweifeln und Unsicherheiten, hat eben doch einiges an Wissen mitgenommen von seiner Mutter und setzt das jetzt eben an seiner damals noch Highschool um. Das entwickelt sich dann. Wir wissen mittlerweile, in der vierten Staffel gibt es einen anderen Ort, an dem das Ganze spielt. Das ist dann nicht mehr die Secondary School, sondern wir gehen dann ans College in der vierten Staffel. Aber das Setting bleibt gleich. Wir haben Otis und seine Mutter. Wir haben Otis' besten Freund Eric Effiom. Wir haben Otis' Crush auf Maeve Wiley, die noch in der ersten Staffel so ein bisschen die Außenseiterin an der Schule ist. Aber da entspinnt sich dann irgendwas zwischen Otis und Maeve und man weiß noch nicht genau, was es wird. Maeves beste Freundin Amy, die ihren Körper, ja, oder auch ein sehr, ja, besonderes Verhältnis zu ihrem Körper hat und erst sich selbst als Mensch und ihre eigene Stimme erst entwickelt über die vier Staffeln. Ich glaube, es gibt noch ganz viele Charaktere mehr, alle die erste
Ruby Staffel. Bitte, nicht Ruby, Ruby. Vergessen. Das ist mein Lieblingscharakter, muss ich ja sagen.
Auch, genau.
Auch von der Entwicklung, also nicht nur von den offensichtlichen Gründen, die man als Mann vielleicht anführen könnte, sondern wirklich von der Entwicklung finde ich total faszinierend, wie diese Figur gezeichnet wird. Von einer super oberflächlichen Tussi hin zu einer doch immer tiefer werdenden mit ihren eigenen biografischen Problemen, und dann aber eben auch zu einer neuen Selbstständigkeit erwachenden Person in der vierten Staffel. Also die irgendwie über die Tussi-Wirksamkeit hinaus wächst zu einer echten Selbstwirksamkeit. Also fand ich super.
Ja, Ruby, wir dürfen auch nicht vergessen, Adam Groff, der Sohn des Schulleiters, der anfangs so seine Bisexualität entdeckt, sich dann in Eric Effiom, den besten Freund von Otis, verliebt. Zwischen denen entspinnt sich dann was. Die trennen sich dann aber auch wieder oder das geht dann wieder auseinander. Aber wir begleiten eben auch Adam noch in der vierten Staffel, genauso wie sein Vater, der eben auch mit sich selbst auf dem Weg ist. Wir lernen neue Charaktere kennen, wie Isaac. Das ist der Nachbar von Maeve in der Siedlung, in der sie lebt, der im Rollstuhl sitzt und der eben da auch seine ganz eigenen Struggles mitbringt.
Ja, also man merkt jetzt schon, wenn du das so aufzählst, und das ist auch, ohne jetzt schon irgendwie zur Kritik wechseln zu wollen oder so, aber das ist ein Punkt, den man der Serie auch immer mal wieder angekreidet hat, dass sie einfach ziemlich overcrowded ist. Also dass es eine Unzahl an Figuren gibt. Jetzt in der neuen Staffel hat man auf einige der zentralen Figuren verzichtet oder hat die nicht mehr vorkommen lassen. Dafür hat man dann 20 neue Serie eingeführt. Also es gibt unglaublich, ja, unendlich viele Plots und Subplots und Entwicklungen, wo die Serie schon auch in Gefahr ist, sich ab und zu mal zu verlieren. Mhm. Aber um das jetzt zuerst einleitend auch zu würdigen, ich würde das genauso sehen, wie ihr das gesagt habt. Ich finde, man wird lange suchen müssen, um eine Serie zu finden, in der es so viele liebevoll und glaubwürdig nachgezeichnete Charakterentwicklungen gibt und, ja, in der Figuren, wie Jay das gesagt hat, von Ruby, und das könnte man von anderen auch sagen, plötzlich eine tiefen Dimension erhalten und irgendwo in einer persönlichen Vielfalt dargestellt werden. Auch darf man sagen, die allermeisten Figuren, würde ich sagen, sind hervorragend gespielt. Ja. Also es sind wirklich, ja, schauspielerische Höchstleistungen, die da erbracht werden. Die Maeve ist sensationell gespielt. Eric ist einfach der, also
Adam auch.
He's shining bright durch die ganzen Staffeln durch. Adam sensationelle schauspielerische Leistungen, wirklich.
Also, und ja, auch drei von ihnen, über drei von ihnen haben wir ja auch schon gesprochen, quasi halbwegs, als wir Barbie besprochen haben.
Ah, also, richtig, ja.
Genau. Also viele von den SchauspielerInnen.
Eric spielt mit, ne?
Adam spielt auch mit.
Ah, ja. Adam ist der
Typ, der Angestellte.
Ja, natürlich, ja, natürlich.
Das war Adam. Ah, ja, ist klar, genau. Und Maeve spielt auch mit. Ja,
genau. Ja, ja.
Maeve ist eine der Barbies, ja.
Ja, genau, genau. Ja, aber können wir es vielleicht so machen, weil wir haben uns ja ein bisschen vorbesprochen und haben herausgefunden, dass nicht nur wahnsinnig viele Figuren in dieser Serie vorkommen, auch in der neuen Staffel, sondern auch wahnsinnig viele Motive. Also, mhm, du hast das, kannst du vielleicht kurz einspielen, du hast das irgendwo in einem Review mitgelesen. Ja.
Ich lese mal kurz vor. In einer Review haben sie versucht, die Themen aufzuzählen, die angeschnitten werden. Nur in der vierten Staffel. Mhm. Asexualität, Bisexualität, Geschlechtsumwandlung, postnatale Depression, sexueller und emotionaler Missbrauch, Trauer, Tod, Suizidgedanken, Drogensucht, Mobbing, Kirche und Homosexualität, nicht-binäre Geschlechtsidentität, Eheprobleme, Fernbeziehung, Nacktfotos im Netz, Barrierefreiheit, Inklusion, Krebs, Suche nach dem leiblichen Vater, Angst vor Intimität, toxische Beziehung, Kontrollwahn, Armut, Vater-Sohn-Konflikt, Entfremdung, Verdrängung, Alleinerziehung, Impotenz, Leistungsdruck und, wie Sie hier geschrieben haben, sicher auch noch das eine oder andere, was dann so eher im Subplot, ja, mit reingespielt wird.
Also, wir haben es hier mit einer Fülle an Figuren und an Motiven zu tun, und wir können das unmöglich alles abdecken. Deshalb haben wir gesagt, lasst uns doch mindestens jeder von uns ein Motiv nennen und besprechen, das uns irgendwo besonders bewegt und berührt hat oder besonders überzeugt hat an der Serie. Bevor wir dazu kommen, wollte ich einfach kurz mit euch ein paar Worte verlieren über die Ästhetik und über die Machart, weil ich das sollte nicht unter den Tisch fallen. Ich bin, auch wenn ich zur Serie selber dann vielleicht auch ein paar kritische Anmerkungen habe, aber ich bin von der Ästhetik natürlich total begeistert. Also ich finde das ganz sensationell umgesetzt. Und ich habe irgendwann auf Insta oder so, habe ich auch so Screenshots gesehen, in denen jemand, ich glaube Grafiker, haben quasi aufgrund von Szenen, haben die Farbpalette unten raus rauskopiert quasi und gezeigt, welche Farben in diesen Szenen verwendet werden. Und das ist derart unglaublich aufeinander abgestimmt. Mhm. Also das sind richtige Moodboards, die man da machen kann mit ja, absolut stimmigen, pastelligen Farben. Also die Schule ist quasi, alle Leute sind im selben Farbton oder nicht im Farbton, sondern in derselben Palette irgendwie eingekleidet und so. Und das wirkt einfach wunderschön. Also es gibt unglaublich schöne ästhetische Szenen. Das wollte ich, mindestens das wollte ich angemerkt haben. Ich fand das, es ist einfach sehr, sehr schön anzuschauen auch.
Ich bin auch sehr, sehr verliebt in die Serie. Ich bin ja auch so ein kleiner, habe ja auch so ein kleines Faible für Mode und alles, was damit zusammenhängt. Und ich weiß noch, dass ich die Serie durchgeschaut habe und dann am Ende war und dachte so, ich möchte nur noch Pailletten tragen und Glitzer und ich möchte ganz viele bunte Klamotten kaufen und ich möchte mich einfach nur noch schön anziehen und mir Glitzer ins Gesicht machen und bunten Lippenstift und ich möchte rosane Haare wieder haben oder vielleicht auch blaue oder silberne Haare. Und ich war danach so in so einem Wohlfühl, ich fühlte mich so umgeben wie in so einem Bällebad von guten Gedanken und dem Gefühl von, ja, warum ziehen wir uns nicht eigentlich alle viel bunter und viel schöner an und warum kann's nicht überall so hübsch sein wie in der Serie? Und
ja.
Und was dazu noch gehört, warte kurz, lieber Jay. Was dazu, finde ich, auch noch gehört zu der Ästhetik. Ich finde auch wieder, der Soundtrack ist grandios. Jo. Wirklich grandios. Es gibt eine Künstlerin, die viel Musik für Sex Education gemacht hat. Sie heißt, glaube ich, Ezra Furman. Und ich habe dann immer mein Handy, wenn ich die Serie streame, sozusagen nebenher, dass ich so gefühlt jedes dritte Lied suchen kann oder herausfinden kann, was das für ein Lied ist. Und die Künstlerin Ezra Furman hat eben viel Musik für Sex Education gemacht und da ist wieder wirklich einiges im Soundtrack, was szenenmäßig wirklich on point ist. Also genau zu dem Zeitpunkt irgendwie von der Farbpalette bis zu der Musik, bis zu dem, was gesagt oder auch nicht gesagt wird und dem Setting, das ist eine Meisterleistung.
Ja.
Ja.
Ja. Muss man auch mal sagen.
So, genau.
Ich haue sozusagen
auf den imaginären Tisch.
Wenn wir sozusagen gerade bei den strukturellen Dingen sind, würde mich doch von euch nochmal interessieren, oder ich sag das mal gleich, wie ich das empfunden habe, ist ja nun das Ende der Serie. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich funktionierte Sex Education am allerbesten sozusagen als Der Weg ist das Ziel-Serie. Die Abschlussfolge, wo dann so versucht wurde, jede Geschichte zumindest irgendwie so eine kleine Schleife dran zu binden, das war mir dann manchmal tatsächlich ein bisschen zu viel, also weil ich dann irgendwie dachte, ja, und jetzt entschuldigen sich die auch noch bei den anderen und jeder kriegt seine kleine Rede, die er am Schluss hält, und den Monolog und alle nicken fröhlich. Also das war nicht schlimm, es war nicht pathetisch, konnte ich schon alles nehmen, aber ich fand die Serie gerade darin stark, wo sie die Dinge nicht zugebunden hat. Und als sie das dann am Ende versucht hat, was ja völlig legitim ist, am Ende einer Serie irgendwie einen Abschluss für das Publikum zu schaffen und so. Aber da habe ich dann irgendwie manchmal gedacht, ja, jetzt wird mir es gerade ein kleines bisschen pathetisch. Also wie ging euch das?
Mir ging das genau gleich. Ich habe an manchen, vielleicht kommen wir auch darauf noch zu sprechen, aber ich habe vor allem gefunden, die Art und Weise, wie sie da den religiösen Konflikt, den Eric mit der Kirche erlebt, wie sie das am Schluss dann aufgelöst haben, wo dann der Pastor dann auch noch an die Party kommt und dann doch irgendwie findet, wir wollen uns ein bisschen öffnen und so. Da habe ich gedacht, jetzt hat einer das große Bügeleisen ausgepackt und versucht jetzt quasi die ganzen Rümpfe noch auszubügeln. Ich habe jetzt in der Vorbereitung aber geschnallt, dass eben die Writer, die Schreiber der Serie, nicht wussten, dass sie das Serienfinale schreiben. Also die wussten bis kurz vor Ende des Schreibprozesses nicht, dass das die letzte Staffel sein wird. Und dann mussten sie quasi relativ kurzfristig versuchen, noch die Handlungsstränge noch irgendwie zu Ende zu kriegen, weil dann klar geworden ist, es gibt keine weitere Staffel, das ist quasi die finale Staffel. Und deshalb fühlt es sich an manchen Stellen auch irgendwie nicht so an, als wäre es jetzt das Staffelende. Und am Schluss hat man das Gefühl, wird ein bisschen nervös, werden die Handlungsstränge dann nochmal aufgenommen und zu Ende geführt. So, das könnte auch wirklich damit zusammenhängen, dass die Schreiber gar nicht darauf vorbereitet waren, auf weiten Strecken das Ganze jetzt zusammenzuzurren. Ja.
Was ich gut finde, ist, dass die Serie zu Ende ist jetzt. Nicht im Sinne von, ich würde mir auch noch 5 weitere Staffeln vermutlich angucken, weil ich das wichtig finde, was sie machen. Aber im Sinne von, die SchauspielerInnen haben einfach langsam das Alter überschritten. Ja. Und da einfach realistisch zu sein und zu sagen, Wir können nicht noch eine Staffel so tun, dass ein Schauspieler, der 30 ist, jetzt einen 16-Jährigen spielt. Ja, das geht einfach irgendwann nicht mehr.
Ich finde, bei Ruby sieht man das vor allen Dingen, ne?
Ja.
Die sieht so erwachsen inzwischen aus, dass du ihr das College-Kid echt nicht mehr wirklich abnimmst.
Ja, genau. Und deswegen ist es sozusagen in sich stimmig zu sagen, es ist dann jetzt auch gut. Ich kann aber total nachvollziehen, was ihr gesagt habt. Also dieses Gefühl von jetzt das Staffelfinale nochmal irgendwie, also die letzte Folge in der Staffel ist ja auch 1,5 Stunden.
Ja.
Und da nochmal irgendwie ein bisschen was zu Ende kriegen zu wollen. Sei es ihnen zugesprochen, so ja, wenn sie bis kurz vorher nicht wussten und man dann irgendwie aus der Kalten ein Staffelfinale schreiben muss, sozusagen.
Ich finde das auch gar nicht schlimm. Mir ist es nur quasi dabei aufgefallen, dass ich gemerkt habe, jetzt, also für das Serienfinale, das nehme ich hin, aber dafür liebe ich die Serie nicht, sondern ich liebe sie gerade für dieses Unterwegssein sozusagen. Ja. Das ist mir dabei so besonders aufgefallen sozusagen, weil ich dann dachte, ja, kann man machen, aber so. Also es ist gar nicht schlimm. Ne? Ist jetzt nicht so, dass die Serie am Schluss alles wegschmeißt, was sie vorher wunderschön aufgebaut hat. Auf gar keinen Fall. Ja, genau.
Ja. Und ich finde auch, also da ist das Staffelfinale dann irgendwo auch nochmal gelungen. Das ist auch wieder ein ästhetisches Feuerwerk einfach.
Ja.
Mit diesem, also es läuft natürlich auf den Abschlussball, auf den Prom zu irgendwie, aber da ist dann wirklich nochmal alles aufgeboten, was die Kostümbildner in ihren Requisiten und in ihren Kleiderstangen zu hängen hatten. Da wird nochmal alles gegeben und das ist ein Augenschmaus, finde ich.
Ja. Ja, es ist witzig, ich habe mir das überlegt im Vorfeld, eben zum Thema Ästhetik auch, es ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich Männer, die Make-up tragen, irgendwie, ich zögere
schön,
das zu sagen.
Sag es, Marvin, sag es.
Schön fand. Also bei Eric, weißt du, bei Eric finde ich, der trägt das mit einer derartigen Überzeugung, mit einer solchen Ausstrahlung. Mhm. Und irgendwie passt das so gut, dass ich das ich fand das sonst immer, das ist einfach, das war nie meins. Und ich fand das irgendwie, ich konnte da nie so richtig mitgehen. Und bei Eric fand ich zum ersten Mal, das ist irgendwie, das passt so gut und das ist richtig irgendwie schön. Und der Stolz, mit dem er das trägt und auch, sag jetzt mal, der Selbstfindungsprozess, der dahinter steht, der ihn dazu gebracht hat, zu seiner auch sexuellen Orientierung und zu seiner Self-Expression irgendwie da zu finden, ich finde, das haben die ganz wunderschön gemacht. Also
Ich finde das ganz spannend gerade, dass du das sagst, weil ich auch vor kurzem unterschiedlichste Gespräche zu dem Thema hatte. Tatsächlich, wenn es darum geht, was ist es eigentlich, was für ein Wunsch steht dahinter, wenn man sich vielleicht auch als Mann sozusagen schminkt oder Schminke oder Glitzer, was auch immer sozusagen benutzt und welcher Ausdruck steht dahinter und vielleicht auch einfach, der gar nichts mit Geschlecht zu tun haben muss, sondern einfach ein Selbstausdruck ist, den man sich lange einfach aus soziokulturellen und geschichtlichen aus geschichtlicher Entwicklung her verwehrt hat. Also dass der Ausdruck oder der Wunsch dieses Ausdrucks schon lange da war, aber eben einfach durch die gesellschaftliche Prägung von Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern einfach so vorherrschend war, dass dieser Selbstausdruck nicht zu dem gepasst hätte, was von der Gesellschaft gemeinhin akzeptiert wird.
Ja.
Und
darüber werden wir, denke ich, auf jeden Fall heute eh noch ein bisschen reden, weil das ist ja eins der Hauptthemen sozusagen gerade der dritten und dann ganz besonders auch der vierten Staffel sozusagen. Diversität auszurollen. Also wirklich in einem Maß, wie man das so auch noch nicht in einer Fernsehserie in dem Maß gesehen hat. Es gibt ja immer die Quoten Schwulen und die Quoten inzwischen auch irgendwie Quoten transsexuellen Menschen aber in dem Maß, wie das bei Sex Education quasi im Vordergrund steht, gerade in der vierten Staffel, das ist schon auch außergewöhnlich.
Also, ja, vielleicht können wir das für den zweiten Teil aufsparen, weil da, ich glaube, das wird auch dann vielleicht noch ein bisschen kontrovers.
Ja.
Wie wäre es, wenn jeder von uns mal ein Motiv nennen würde, ein Thema, das wir ganz wunderbar umgesetzt oder berührend oder bemerkenswert gefunden haben an der Serie?
Wer möchte anfangen?
Ja, für mich wäre das tatsächlich das Thema, über das ich intensiv mit euch reden möchte, weil ich da zur gleichen Zeit Bewunderung und Befremden in mir erlebt habe. Aber wenn du jetzt quasi ein Sprungbrett möchtest, dann fangt ihr mal an und ich guck mal, worüber ich gerne noch reden würde.
Nee, lass uns doch damit dann anfangen.
Willst du damit anfangen? Okay.
Na, wenn wir doch gerade schon so ein bisschen thematisch da
waren. Ja gut, let's do it.
Let's dive into it. Lasst uns an die woke diverse College.
Ja, also Jay, come. Bring it on. Bring it on.
Okay, also wir haben ja, also das ist ja quasi von der ersten Staffel spielt Diversität eine Rolle und das nimmt quasi von Staffel zu Staffel zu, von den Charakteren, die auch neu eingeführt werden und so. Ich finde es dann auch noch mal ganz spannend, jetzt in der vierten Staffel, wie wir schon gesagt haben, verlegt sich das ganze Jahr an ein College und das ist quasi das Woke-Paradies, also Woke-Paradise sozusagen. Das ist selbstverwaltet von den StudentInnen und dort tauchen auch gleich wirklich neue Charaktere auf, die aus dem queeren Spektrum sind, Transsexuelle, ich weiß gar nicht, also das wurde jetzt auch nicht alles immer genau definiert, aber man merkt, die Heteronormität, die verschwimmt jetzt hier komplett sozusagen. Mhm. Ich fand das insofern auch spannend, weil das im starken Kontrast stand zur dritten Staffel, wo es ja quasi einen großen Konflikt zwischen der Schule und der Schulleitung gab, die versucht hat, die sexuellen Eskapaden, die in den ersten beiden Staffeln dieser Highschool ja eine große Rolle gespielt haben, wieder einzufangen, um auch die Spender zufriedenzustellen. Ich fand, das war auch ganz toll gespielt von dieser Rektorin, die irgendwie ein bisschen die böse Rolle hatte, aber man zumindest auch nachvollziehen konnte, warum sie tut, was sie tut. Und sie führt dann Schuluniformen ein, ne? Alles wird versucht, uniformiert zu werden. Und die Jugendlichen strugglen nun damit, ob sie den Schlips locker oder festmachen sollen, ob sie ihre Haare noch färben dürfen oder nicht und so weiter. Also da spielt quasi Normierung eine ganz große Rolle. Und jetzt in der vierten Staffel, also nachdem die alte Highschool ja quasi explodiert ist, weil die Schüler das nicht mit sich haben machen lassen, kommen wir eben an dieses College und dort ist alles so bunt, das gibt es gar nicht. Ne? Also dort gibt es quasi, das ist genau das Gegenteil. Und das fand ich insofern spannend, dass sie diese beiden Staffeln sich auch ein bisschen gegenüberstellen und damit dir natürlich irgendwie, also das ist ja bewusst gewählt, ne? Einmal Normierung und einmal komplette Freiheit. Ich muss zugeben, mir ging das am Anfang ein bisschen auf den Zeiger, weil ich irgendwie gedacht habe, boah, meine Güte, also so woke, das gibt's doch gar nicht im wahren Leben. So. Und ich fand's dann ganz gut, sie haben das dann ja auch selber ein bisschen auf die Schippe genommen. Also sie haben schon auch selber gezeigt, ja, wir übertreiben hier ein bisschen, keine Ahnung, wo dann Kerzen angezündet worden sind für dieses eine Transpaar, was auseinanderging und die aber für diesen Schulbetrieb total wichtig waren und die ganzen Mitschüler nun quasi Gebetsveranstaltungen hatten, um die wieder zusammenzubringen und so. Also wo du dann schon, also das fand ich dann schon augenzwinkernd sozusagen. Aber ja. So das Thema Diversität und auch wirklich ein Aufrollen an ganz unterschiedlichen Identitätsarten und Formen und an auf jeden Fall eben keiner Homogenität, sondern einer totalen Heterogenität. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Wie gesagt, in mir, ich war ganz, also das muss ich jetzt einfach so bekennen, ne? Ich bin halt irgendwie doch ein 55-jähriger alter weißer Cis-Mann. Das war schon auch sehr ungewohnt. Und ich habe dann so mich beobachtet und gedacht, naja gut, hier kriegen mal Leute, die sonst eigentlich nur so in Nebenrollen vorkommen, so als Feigenblättchen oder so, wenn überhaupt. Die dürfen mal ihre Welt zeigen, wie sie gerne ihre Welt wahrscheinlich vielleicht gestalten würden oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, wow, okay, warum nicht? Und gleichzeitig habe ich gemerkt, naja, dass mir das gar nicht so leicht fällt, das so nee, also nicht zu akzeptieren, das ging schon, aber trotzdem, ich weiß nicht, in mir...
Du warst befremdet.
Ja, genau so. So, ich war befremdet und gleichzeitig war ich über mich befremdet, weil ich dachte, ja Jay, jetzt lass denen doch mal ihren Spaß. Weißt du so, wisst ihr, was ich meine? Also, oder lass doch mal auch dieser Gruppe eine große Bühne. Also das ist ja die ganz große Bühne für die queere Gemeinschaft, die in Sex Education ausgerollt wird. Ja, und ich fand das, also meine Selbsterfahrung dabei war so ein Hin- und Herspringen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier als irgendwie, als ein weißes Cis-Arschloch rüberkomme. Aber so war das irgendwie. Also ich, ja.
Also vielleicht darf ich einhaken, weil ich kann damit total relaten, wie man so schön sagt, neudeutsch.
Das wundert mich jetzt nicht so.
Genau, und ich schäme mich jetzt dafür auch nicht wirklich. Also es und zwar würde ich sagen, es gibt, also ich kann das Gefühl nachvollziehen, ich war auch irgendwie am Anfang befremdet, die ersten paar Folgen habe ich auch gedacht, meine Zeit. Und ich natürlich kann man sagen, ja, das hat jetzt damit zu tun, dass ich natürlich als weißer Heteromann eben nicht damit zurechtkomme, wenn da plötzlich jemand diese Binaritäten aufweicht und mir da alle Fälle davon schwimmen. Ja, vielleicht. Ja, das kann schon sein. Ich bin mich eine andere Welt gewöhnt. Aber ich glaube, es ist noch was anderes hinter diesem Unbehagen oder Befremden. Ich habe das Gefühl, die Tonalität der Serie wurde gewechselt von der Staffel 3 zur Staffel 4. Ja. Die ersten drei Staffeln haben eine Schule gezeigt, in der, ich sage jetzt mal, die Realität massiv überspitzt dargestellt wurde. Aber es hatte immer noch irgendwie einen Bezug zur Art und Weise, wie in der Gesellschaft irgendwie Klassen- und Schuldynamiken ablaufen. Und dann in der vierten Staffel wurde eine woke Utopie realisiert an dieser Schule, die es jetzt so irgendwie gar nicht gibt. Und das hat irgendwie Zeit gebraucht, sich dran zu gewöhnen, und ich habe mich bis zum Schluss damit nicht so wirklich angefreundet, weil ich das Gefühl habe, diese ganzen diversen Identitäten und Personen, die sind in den ersten drei Staffeln sehr stimmig und authentisch eingeführt worden, und in der vierten Staffel für meinen Geschmack haben sie es mit dem Inklusions- und Repräsentationsanliegen einfach übertrieben und auch die ganze Handlung an einen fiktiven Schauplatz verlegt, in dem quasi Wokeness-Kultur par excellence gelebt wird, und das irgendwie bin ich da, ich habe nicht mehr denselben Realitätsbezug mitgekriegt und konnte nicht mehr gleich eintauchen. Ich wusste, es war auch so ein Moment der Irritation, wie genau steht es jetzt um den Realitätsbezug der Serie. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Die ersten drei Staffeln habe ich das Gefühl gehabt, dass da war ein Realitätsbezug da, den sie einfach ganz, ganz arg quasi zugespitzt oder übertrieben haben. Und in der dritten Staffel haben sie wie bei einer woken Utopie angesetzt. Und natürlich kommt dann das Gefühl dazu, dass ich denke, mein Gott, das ist für mich fast schlimmer als alles, was in den ersten Staffeln gezeigt wird an Schulkultur. Das ist halt, ich würde jetzt in einer solchen Schule nie leben wollen, so. Das ist, ich, das, das war mir alles nicht zu bunt, aber es war mir alles viel zu subtil manipulativ, das Ganze. Das, was mir halt an der Wokeness, so diese moralische Überlegenheitsgestus und dann dieses hypersensible Safe Spaces, man darf kein böses Wort sagen und so, und schlussendlich bleiben wir aber Menschen und machen uns doch immer wieder das Leben schwer. Und es gibt ja auch im Verlauf der Serie gibt es ja Momente, wie du schon gesagt hast, Jay, wo das auch so ein bisschen aufbricht, wo man merkt, ah ja, okay, so die eine Truppe, die sich nie Gossip erlaubt und so. Und irgendwann merkt man, es gibt auch eine Art Toxic Positivity, die man auch überwinden muss.
Ja,
und so.
Genau.
Weißt du, aber ich habe schon zu lange geredet.
Du drückst da ganz gut aus, was ich so auch empfunden habe. Das ist, zumindest kann ich damit auch ganz gut relaten. Und ich bin ganz froh, dass du das jetzt alles gesagt hast und nicht ich.
Ja, Jana, komm, jetzt zeig uns mal, wo wir zurückgeblieben sind.
Ich bin ganz still geworden und ich weiß auch gar nicht so recht, wo ich ansetzen soll, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Naja, es ist nicht eure Realität, ne?
Nein, nee. Das habe ich ja schon angesprochen.
Lässt du mich jetzt dann bitte reden?
Ja, genau. Nee, ich wollte nur von vornherein irgendwie sagen, ja, genau. Das war ja genau mein Struggle damit, ne? Zu merken, das ist nicht meine Realität. Ja.
Genau, es ist nicht eure oder nicht deine meine Realität. Weil die geprägte Realität dann sozusagen natürlich eher eine patriarchal geprägte, heteronormative Realität vielleicht auch eher ist, die natürlich gerade im Prozess ist, ein bisschen aufgeweicht zu werden, aber natürlich auf die Breite gesehen noch längst nicht so aufgeweicht ist. Ich reagiere jetzt mal nur auf die einzelnen Sachen, die ihr gesagt habt. Bei 1 bis 3, bei den Staffeln, tatsächlich nicht mal sagen, dass ich fand, dass die Realität überspitzt dargestellt ist. Weil wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann gab's das alles, was dargestellt wurde, so. Mhm. Mehr oder weniger ausgeprägt, stark oder weniger stark ausgeprägt. Aber das war alles schon so vorhanden. Es gab jetzt vielleicht nicht den Sohn der Sexualtherapeutin, der da der Therapeut war, aber der Umgang mit diesen sexuellen Themen oder Schwierigkeiten, das war da. Und sozusagen das Setting, was abgebildet wird, ist auch da. Und auch die Breite an sexuellen Orientierung ist auch da. Nur dass sie da natürlich vielleicht ein bisschen ja nicht plakativer, sondern ein bisschen offensichtlicher präsentiert wird, ein bisschen mehr man Einblick in die Figuren hat, die man natürlich in der Wahrnehmung der Realität um uns rum nicht hat. Also du siehst vielleicht den Mann, der sich schminkt, aber du weißt nichts über den Prozess, der dahinter vollstatten gegangen ist, bis zu dem Punkt, wo er sich schminkt zum Beispiel, wenn er dir jetzt in der U-Bahn oder in der Tram begegnet. Das, was wir mitnehmen bei Sex Education, ist natürlich die Entwicklung der Person. Mhm. Und das, was in der Person passiert, bevor sie sich schminkt, oder was passieren muss, bis sie sich schminkt, so. Mhm. Das macht natürlich auch, dass diese Entwicklung vielleicht ein bisschen extremer ist und man da irgendwie mehr da reingezogen wird, als wenn man die Person einfach nur in der Tram oder in der U-Bahn sehen würde und denken würde, oh, da ist ein Mann, der schminkt sich, das irritiert mich, so. Das das eine. Ich glaube, dass es diese, also ich weiß, dass es diese queeren Communities gibt. Und das, was du gesagt hast, Jay, dass sie da halt eine Bühne bekommen, ja und nein. Sie bekommen eine Bühne aus deiner Realitätssicht natürlich. Ja. Das heißt aber nicht, dass sie in der Realität nicht genauso Teil unserer Gesellschaft sind, nur weil sie eben nicht abgebildet werden.
Stimmt.
Und es gibt diese Entwicklung und es gibt diese Communities, wo darauf geachtet wird, dass man nicht schlecht übereinander redet. Es gibt gewaltfreie Kommunikation, wo darauf geschaut wird, dass wir unsere Gefühle kommunizieren und darüber reden, was unsere Bedürfnisse sind. Und das wirkt auf viele Menschen unglaublich befremdlich, weil das einen sehr reflektierten und einen sehr bewussten Umgang mit sich selbst, den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Gefühlen herausfordert. Und das ist für viele Menschen nicht einfach. Und auch für viele Männer, sag ich jetzt mal so, plakativ, nicht einfach. Und deswegen wirken, glaube ich, auch so Communities oder Menschen, wenn man so Menschengruppen sieht, die so miteinander umgehen, können dann eben auch schnell befremdlich auf einen wirken, wenn man das selber nicht so erlebt hat oder das für einen etwas Neues ist. Kann auf einen sehr befremdlich wirken, wenn man damit nicht vorher in Kontakt war. Gleichzeitig würde ich bei allem, was ihr gesagt habt, zustimmen, nämlich dass es vielleicht ein anderer Realitätsentwurf ist, der da dargestellt wird. Und was ich aber finde, was man irgendwie daraus mitnehmen kann, ist, dass einiges aus diesem Realitätsentwurf total wünschenswert wäre, wenn wir das eben mehr in unsere, ich mache hier gerade Gänsefüßchen für alle, Hörenden, in unsere...
Sie meint uns beide, Manu.
Nein, meine ich überhaupt nicht. Ich bin ja auch groß geworden in einem patriarchal geprägten, heteronormativen gesellschaftlichen Kontext. So, das ist ja auch das, worin ich groß geworden bin. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht kennenlernen kann und mich nicht in Communities begeben kann, wo das anders ist oder wo Menschen aktiv daran gearbeitet haben, dass es anders ist, dass sie sich schminken dürfen, dass ein Selbstausdruck nichts mit Scham zu tun haben muss zum Beispiel oder nichts mit Geschlechtsidentität zu tun haben muss oder ähnliches. Und dass ich nicht trotzdem wahrnehmen kann, dass eine andere gelebte Realität ist, die, wie ich finde, manchmal wünschenswert wäre, mehr in meiner heteronormativ patriarchal geprägten Realität zu haben.
Ja, das weiß ich halt nicht so wirklich. Weißt du, ob das, also ich verstehe das, aber ich weiß nicht, ob sie das so darstellen wollten. Auf mich hat es jetzt nicht so gewirkt oder ich habe jetzt nicht gedacht, ach, das ist jetzt mal eine alternative Welt an dieser Schule. Da würde ich jetzt gern oder da ist die Welt in Ordnung. Es war ja, sie haben das ja bewusst so, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, sie haben bewusst versucht, eine Schule zu stricken, in der die Verhältnisse quasi auf den Kopf gestellt sind. Also nur als Beispiel, es werden neue Personen eingeführt, fast alles sind Transmenschen oder nicht binäre Menschen, die da neu dazukommen und diese Dreiergruppe, die ist quasi im Zentrum, die ist an der Spitze der Hackordnung der Schule. Da merkt man in der ersten Episode, das sind jetzt die Coolen. Das ist jetzt quasi die Umkehrung der Verhältnisse. Ja. Es wird ja immer betont auch, wie, und das stimmt ja sicher in vielen Kontexten, wie schwierig es Transmenschen haben, in der Gesellschaft an Schulen irgendwie anerkannt, respektiert zu werden, nicht diskriminiert zu werden. Und hier haben sie jetzt die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Jetzt ist quasi diese drei Community mit Trans-Personen oder nicht-binären Personen, die ist jetzt im Zentrum und die geben jetzt den Ton an, aber es ist ja nicht, die haben ja doch dann auch etwas Demagogisches und es ist ja nicht so, jetzt ist die Welt in Ordnung, es wurden einfach die Gockel ausgetauscht, aber das, also, und ich gönne ihnen das ja, wenn die auch mal den Part spielen dürfen, aber so richtig schön ist es ja dann für die meisten auch nicht.
Also nee, die komplette Umkehrung funktioniert eben auch nicht. Ja, da würde ich dir auch recht geben.
Ja. Darf ich auch was sagen?
Ja, Jay, komm.
Also so zu diesem ganzen Thema, ne, eine Gemeinschaft, wo aufeinander geachtet wird und das, was man sagt und so weiter. Das gibt's ja nicht nur in der queeren Welt, ne, das gibt's ja, keine Ahnung, in Kirchen, wo es, keine Ahnung, bestimmte Kulturen gibt, bei Anthroposophen oder so. Ich erinnere mich, meine Frau und ich, wir waren mal auf einer anthroposophischen Hochzeit und da war alles unfassbar schön. Ganz schön, ne? Die hatten alle diese selbe Art von Klamotten an, diese lila Tücher und so. Und dann die Kinder spielten alle Geige und die spielten da was vor. Und meine Frau und ich guckten uns während dieser Hochzeit, also während der Feier, dann irgendwann an und meine Frau sagte zu mir: Also irgendwie habe ich das Bedürfnis, auf den Tisch zu steigen und ganz laut Ficken zu rufen. So, und genau dasselbe Gefühl hatte ich jetzt in dieser super woken, hey, wir akzeptieren uns alle so, wie wir sind, Welt, weil ich das irgendwie auch aufgesetzt fand. Also wie gesagt, ich verstehe schon das Anliegen, mal den Teppich auszurollen und zu sagen, hey, schaut euch mal deren Welt an. Aber wie gesagt, ich da kam ich mir dann als Fremdkörper vor, der das beobachtet und irgendwie ein gewisses Befremden hat und irgendwie eben Ficken rufen will. Also jetzt in dem Fall wahrscheinlich nicht, weil das nicht negativ auffallen würde, aber dann keine Ahnung, Missionarsstellung oder so, ne, rufen würde und alle sagen, hat der Missionarsstellung gesagt? Wisst ihr, was ich meine? Also
ja, glaub, ja. Aber die Struggle sind ja die gleichen und das ist ja das, was Manu gerade gesagt hat. So, also in einer komplett umgekehrten Welt verschieben sich die Probleme dann einfach nur.
Ja.
So.
Ja.
Ja.
Genau. Und vielleicht ist es dann einfach die Umkehrung mit dem Blick. Also dann stell dir doch mal vor, wie es einer queeren Transperson gehen würde, die quasi einen Fokus oder die eine Serie gezeigt bekommt, die eben mit dem spielt, wie es eigentlich ist, also patriarchal heteronormativ geprägt ist, die quasi eigentlich auch am liebsten aufstehen würde und sagen würde, ich bin in meinem Transitionsprozess und habe trotzdem noch meine Periode, wie fühlt sich das an?
Genau.
So. Warum
ich ja sozusagen gesagt habe, ja, ich verstehe das Anliegen und ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass ich da jetzt mal durch soll, sozusagen als Zuschauer, dass ich damit hineingenommen werde. Und gerade für mich als, keine Ahnung, ich bin ja nun auch noch ein paar Jahre älter als du, Jana, und irgendwie so ganz los wird man das ja nicht. Ich habe mich dann halt trotzdem gefragt, wie klug das ist. Also, ne, es gibt so, also wenn man es jetzt so mal als Bildungsserie nimmt, die ja versucht, eine diverse Welt Menschen zugänglich zu machen. Und ich würde mich durchaus durchaus als offen in dieser Hinsicht beschreiben. Und trotzdem erlebe ich dieses Befremden. Ich habe mich gefragt, okay, wie geht das anderen Menschen in meinem Alter? Verliert man die mit so einer Serie? Und ich könnte es mir vorstellen, also gerade mit der letzten Staffel, dass man die verliert. Ich glaube, bei jungen Menschen ist es schon anders. Aber ich glaube, eigentlich braucht man ja will man ja eigentlich auch die 55-Jährigen für die Sache der Diversität gewinnen, weil die sind die bald die Mehrheit in der Gesellschaft sind und wählen und abstimmen müssen. Also nicht, dass die Jungen nicht auch abstimmen müssen, aber von denen werden in einer überalterten Gesellschaft braucht man auf jeden Fall uns im Boot, will ich damit sagen. Und da hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr Feingefühl gewünscht, wie so vorsichtig ausgedrückt, wie ich das jetzt sage, weil ich will da niemanden auf die Füße treten. Ich will damit nur ausdrücken, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die haben es ein bisschen zu doll gemacht und werden damit unter Umständen nicht das erreichen, was sie vielleicht erreicht hätten können.
Aber ich glaube, das ist falsch gedacht von dir tatsächlich, weil du jetzt aus deiner Perspektive denkst und denkst, die Serie will diese Welt für mich zugänglich machen oder grundsätzlich zugänglich machen für andere Menschen, vielleicht auch für mich. Und die Serie möchte doch die 55-jährigen weißen Männer oder auch Frauen, wie auch immer, erreichen und diese Themen zugänglich machen. Und ich glaube, das ist falsch gedacht. Mhm. Ich glaube, die Serie möchte einfach das breite Spektrum abbilden. Und zwar sozusagen in einem natürlich Mikrokosmos, aber trotzdem die Breite des Spektrums, was es gibt und was die Probleme sind, wenn man sich mit Sexualität, sexueller Identität, Geschlechtsidentität, Transitionsprozessen, was nicht alles, wenn man sich mit dieser Bandbreite beschäftigt, was es da alles gibt. Und natürlich, wenn wir diese ganzen, ich habe es vorgelesen, es sind über 30 Themen, und wenn man das irgendwie alles in einen Mikrokosmos bringen will, dann wirkt das immer too much. Ja. Also das ist immer too much. Und die Serie heißt halt Sex Education, also geht es um sexuelle Identität. Und dann ist es einfach, wenn man die Bandbreite abbilden will, so ist das Wort, dann geht es eben nicht nur darum, dass man sozusagen Männer und Frauen und vielleicht eine Transperson abbildet, sondern dann hat man da halt zwei Transpersonen und noch eine Person, die im Transitionsprozess ist. Und dann haben wir vielleicht auch Menschen dabei, die nicht binär sind. Und dass die dann in einem Mikrokosmos dargestellt werden, liegt einfach dem Fakt, dass das eben eine Serie ist, die an einer Schule spielt, wo man eben nur eine gewisse Anzahl an SchauspielerInnen sozusagen reinpacken kann.
Ja.
Und dass es dann schnell too much wirkt, würde ich sagen, ist dann eine Folge daraus. Aber ich glaube nicht, dass der Hintergedanke war, wie machen wir das, Jay Friedrichs in Frankfurt am Main in Deutschland zugänglich.
Naja, aber
also ja, du weißt, was ich sagen will.
Ich weiß genau, was du meinst, und wahrscheinlich ist es auch der richtige, also wahrscheinlich hast du vollkommen recht, und ich frage mich halt sozusagen, wenn man auf dem Weg ist in eine diversere Gesellschaft, wo man sozusagen auch die Gesellschaft dahingegen öffnen möchte für diversere Lebensgestaltungen und Sexualitäten und Identitäten und so weiter. Und da würde ich sagen, ist Sex Education definitiv eine Vorreiterserie, die das ja auch thematisiert. Also die das ja sozusagen nicht nur im Back-Katalog hat, dadurch, dass es dort einen queeren Charakter gibt, sondern es wird ja geradezu thematisiert, auch mit den Struggles, ne, hier Homosexualität und Kirche oder Homosexualität und Vaterbeziehung und so weiter und so fort. Und da frage ich mich, und deswegen würde ich jetzt irgendwie denken, ich denke dann da immer so ein bisschen pädagogisch, weil ich mir ja auch wünsche, dass die Welt diverser wird. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es eine Menge Menschen gibt, die nicht nur dieses Befremden haben, wie ich, wenn sie so eine Serie gucken und dann gleichzeitig sagen, ja, aber spannend, dass ich das mal sehen kann, sondern die sagen, ach du Scheiße, nee, sowas auf gar keinen Fall. Und dann, die wählen dann beim nächsten Mal AfD. Weißt du, was ich meine?
Also
ich will damit sagen, würde es sich nicht lohnen, sozusagen ein bisschen vorsichtiger vorzugehen, um Menschen ins Boot zu holen, die man unter Umständen sonst verliert. Mit so einer Serie verliert, die sagt, nee, so eine Realität will ich gar nicht.
Aber weißt du, Jay, das Problem ist jetzt, wenn ich euch zuhöre, dann triggert mich das gerade. Wie man so schön sagt, weil genau das ist eben genau das Problem, diese pädagogische Brille, das ist eben das, was mich so anscheißt bei vielen Serien und das habe ich ja auch schon an mehreren Stellen in anderen Episoden oder in anderen Episoden von Popcorn Culture angebracht, wenn ich das Gefühl habe, bei Netflix vor allem, mir wird jetzt irgend so eine woke Agenda aufgedrückt, man will mir jetzt Diversität beibringen und so, dass ich will mir von einer Serie nicht Diversität beibringen lassen. Ich will mir eine gute Geschichte erzählen lassen.
Aber das macht die Serie diese, doch.
Ja, eben. Also, aber der Punkt ist doch, dass da genau an der Stelle, dass die Leute mich an der Stelle verlieren, wo ich das Gefühl habe, jetzt checken sie irgendwelche Inklusivitäts- und Repräsentationsboxen ab und dann ist noch irgendwie noch, dann ist nicht nur einer im Rollstuhl, sondern eine ist noch taub, stumm und dann ist noch irgendwie eine, noch diese Randgruppe und das noch und so. Und da, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht mehr authentisch in die Geschichte verarbeitet oder das gewinnt keine Tiefe mehr, sondern die Serie wird bevölkert mit irgendwelchen vernachlässigten, diskriminierten Randgruppen, damit die auch noch vertreten sind. Das ist ja genau das, was mir eben auf den Zeiger geht. Und das ist das Problem bei der vierten Staffel, dass ich das Gefühl habe, viele der Figuren, jetzt auch die drei Personen, die eine ist, glaube ich, eine Transperson und die andere ist schon hat quasi einen
Transitionsprozess
durchgemacht, die andere ist noch mittendrin und so. Ich finde halt die Geschichten einfach nicht gut erzählt. Ich finde es stört mich nicht, dass solche Personen in der Serie vorkommen. Ich habe das Gefühl gehabt, man hat zu viel versucht reinzudrücken und die Zeit gar nicht gehabt, denen eine richtig berührende Geschichte zu geben. Jedes Mal, die haben mich nur genervt, wenn die ins Bild gekommen sind.
Ja, und das ist ja genau das, was ich meine, Manu.
Ja,
im Grunde aber meine ich das.
Ja, schon, aber
du hast
vorausgesetzt,
dass sie was lernen will, dass es einen pädagogischen Anreiz
gibt. Ja, naja, weil die ganze Serie das pausenlos ausdrückt. Also
ja, klar,
also
das heißt ja Sex Education.
Also es geht die ganze Zeit darum, dass wir an dieser Serie lernen sollen, wie vielfältig die Welt ist und die Sexualität und die Identität. Also sorry, das...
Genau, aber nicht du als, vielleicht nicht zwingend du als älterer oder mittelalter weißer Mann.
Ja, aber wer denn
aber
sonst?
Lass mich mal sagen an der am Beispiel von Eric und von Adam, die beiden Figuren, die von Anfang an dabei sind. Die natürlich, da war auch mehr Zeit da, die Figuren zu entwickeln, aber die sind in einer derartig liebevollen Tiefe gezeichnet und da gehst du derart mit und ich als heterosexueller Mann bin zu Tränen gerührt, wenn Eric sich bei seinen Eltern zum ersten Mal outet und zu Tränen gerührt for God's sake, wenn der sich schminkt und so und denk, weil ich einfach das Gefühl habe, ja, steh zu dir und sei dich selbst und das hat mich so berührt und ich glaube, man könnte mir solche Geschichten auch von Transpersonen erzählen. Ich habe Pose geguckt und praktisch durchgeheult, weil das so berührend gezeichnet ist und die Geschichten so gut erzählt sind. Und ich habe einfach bei der vierten Staffel das Gefühl gehabt, da werden jetzt noch alle möglichen Leute eingeführt und mir wird quasi im Hintergrund fast schon mit dem Zeigefinger gesagt, du sollst das jetzt berührend finden und du sollst jetzt mit denen mitfiebern und du sollst das jetzt ganz gut finden, dass die da auch ihren Platz haben und in mir tut sich dann einfach nichts, weil ich das Gefühl habe, die werden jetzt da auch noch in den Mix geworfen und ein bisschen der Verdacht bei mir natürlich da ist, dass sie jetzt einfach quasi das Diversitäten und Inklusionskarussell nochmal eine Runde weiterdrehen wollten. So, das
ja,
ist,
genau.
Aber ja.
Ja, genau.
Da würde ich dann wieder anbringen, das, was ich gesagt habe vorhin, dass es natürlich ein Mikrokosmos ist, der dargestellt wird und wenn man sich zur Aufgabe macht, die Bandbreite dessen, was es gibt, darzustellen in einem Mikrokosmos, in einer Serie, dann kann eben so etwas dabei rauskommen, dass einige Figuren wirklich nicht mehr an Tiefe gewinnen in einer Staffel und so und einige Konflikte nicht noch hätten sein müssen. Da stimme ich dir voll zu. Aber das ist total egal, ob das jetzt Transpersonen sind oder ob das jetzt ein heteronormatives Pärchen gewesen wäre. Die Geschichte wäre nicht gut erzählt gewesen, weil sie in der Zeit nicht hätte an Tiefe gewinnen können. Da macht die sexuelle Identität keinen Unterschied in dem Moment. Nur, dass das Problem ein anderes ist vielleicht oder dass sie eine andere Problematik miteinander haben. Aber ob das Pärchen, das Transpärchen sozusagen, die sexuellen Probleme, die es hat, es hat, weil es ein Transpärchen ist, es hätte auch genauso gut ein Pärchen mit einem Mann und einer Frau sein können und die hätten ein sexuelles Problem gehabt.
Ja, absolut.
Das ist total egal.
Ich muss jetzt an der Stelle, es ist nämlich genau passiert, was ich befürchtet habe. Deshalb wollte ich eben eigentlich nicht damit beginnen, weil wir uns nämlich jetzt fast in die Haare gekommen sind wegen dieser ganzen Wokeness- und Diversitätsgeschichte. Da bin ich ja auch immer für eine kleine Aufregung gut. Was hat dich, Jana, an der Serie berührt? Welches Thema? Wir haben ja gesagt, wir tauschen so aus, so mindestens ein Motiv, das uns irgendwie nahegegangen ist.
Voll. Also ich habe ein Hauptthema und eine ganz kleine Kleinigkeit, die ich noch sagen will. Was ja am Anfang bei Sex Education so besonders war, ist, dass sie eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach sexuelle Dinge dargestellt haben. Scham, Angst, Unsicherheiten, Körperlichkeit, Selbstbild, Fremdwahrnehmung, Körperbild etc., die vorher so nicht ihren Raum gefunden haben. Und ich finde, das haben sie immer noch gemacht. In der dritten Staffel erinnere ich es jetzt nicht mehr so, aber in der vierten Staffel auch. Es gibt eben Szenen, weniger Sexszenen, aber trotzdem immer noch Szenen, die Probleme aufzeigen, die Menschen haben. Also ich bin in einem Transitionsprozess und bekomme trotzdem noch meine Periode. Wie ist es dann, wenn ich sexuell mit jemandem Kontakt habe und eigentlich mitten in einem Transitionsprozess bin, aber trotzdem noch mit der weiblichen Periode zu tun habe und solche Dinge. Also natürlich Probleme von Menschen, die jetzt nicht alltägliche Probleme in dem Sinne, aber trotzdem wichtig, dass sowas thematisiert wird. Oder auch erste Erfahrungen mit Rimming oder ähnlichen sexuellen Praktiken. Also dass da es einfach immer noch mal wieder dargestellt wird, was es alles gibt, welche Probleme es gibt, welche ersten Erfahrungen es gibt.
Darf ich noch mal kurz fragen, was war Rimming nochmal?
Rimming ist die orale Befriedigung am Anus. Jackson zum Beispiel das erste Mal am Anus geleckt wird. So, und das für ihn halt natürlich auch eine ganz krasse Erfahrung war und dann so, ja, genau.
Stimmt, ja.
Genau.
Ist auch vorgekommen. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder.
Sowas zum Beispiel. Also, dass man sowas zeigt in einer Serie und auch danach den Prozess damit zeigt, wie ein Mensch damit umgeht, der das zum ersten Mal erlebt. Das ist halt auch wichtig. Dass das nicht eine Praktik ist, die gezeigt wird, wo gesagt wird, das ist State of the Art, ist es nicht, sondern dass gesagt wird, das ist eine Praktik und wenn man das zum ersten Mal erlebt, kann das durchaus zu Irritationen führen, weil das Gefühle auslöst, Irritation und man weiß nicht und macht das was mit mir, was bedeutet das, dass ich mich davon angesprochen fühle und auch Jacksons Auseinandersetzung damit sozusagen.
Mhm, genau.
Und das finde ich gut und wichtig, dass sie das immer noch machen. So, Klammer zu, kleines Thema. Großes Thema, wofür wir jetzt auch gar nicht mehr viel Zeit haben. Ich finde, und das habe ich auch in der Rezension gelesen und das hat mich total angesprochen, dass es in der vierten Staffel nicht mehr um die romantischen Beziehungen geht, der Figuren zueinander. Also weder Eric zu Adam, weder Maeve zu Otis, noch die anderen romantischen Beziehungen, die mal aufkeimen, sondern in der vierten Staffel wird der Fokus ganz klar auf die persönliche Entwicklung der einzelnen Figuren gelegt. Otis ist hart am Struggeln, weil er nicht mehr der Schulsexualtherapeut ist, sondern auf einmal schauen muss, wer will er sein oder wer ist er, wenn er nicht mehr der Schultherapeut ist. Und auch wer ist er, wenn er nicht mehr der beste Freund von Eric ist, weil auf einmal steht auch die Freundschaft auf einer Kippe. Eric macht, und das ist dann nochmal ein Thema, Eric muss herausfinden, wie er seinen Glauben leben kann, also welche Rolle Otis, sein bester Freund, in seinem Leben hat, aber auch wie er seinen Glauben leben kann, wenn er mit seiner Homosexualität oder seiner Queerness endlich mal an dem Punkt ist, dass er das offen zeigen kann, zumindest im Schul- und im Freundeskontext sozusagen. Maeve ist in einem ganz krassen Trauerprozess, nachdem ihre Mutter verstorben ist und macht sich auf den Weg und überlegt sich, wer will sie sein? Will sie Schriftstellerin sein? Und was bedeutet das für sie, wenn sie Schriftstellerin sein will? Also die Figuren sind alle auf einem Weg, in dem sie unterschiedliche Traumata, größere oder kleinere, sage ich mal jetzt so, verarbeiten und sozusagen die romantische Beziehung nicht mehr für sie in dem Mittelpunkt ist, ja, sondern sozusagen die Entwicklung mit sich selbst und die Entwicklung auch in den platonischen Beziehungen, also in den Freundschaften. Das, was wir haben am Ende, ist eine ganz große Freundschaftsversöhnung auch von Otis und Eric, die irgendwie wieder zueinander finden, die in dieser ganzen vierten Staffel total gestruggelt haben miteinander. Weil Eric an dieser Woken Diversity College irgendwie total aufblühen kann und Otis auf einmal eine komplette Sinnkrise hat und dann zu Hause noch eine postnatal depressive Mutter hat und einfach gar nicht mehr weiß, wer er ist oder was er überhaupt soll. Und da finde ich die vierte Staffel unglaublich stark, weil eben von diesen romantischen Beziehungen weggegangen wird und gesagt wird, okay, das ist wichtig, aber es ist genauso, also es sind die Freundschaften, es sind die platonischen Beziehungen, die ihr habt, es ist vielleicht auch die Familie, die einen größeren oder einen kleineren Wert für euer Leben hat. Und es ist ganz klar auch die Beziehung zu euch selbst und der Frage, wer ihr sein wollt und ja, was ihr werden wollt, wo ihr hingehen wollt. Also da nochmal, ja, ganz, ganz stark nochmal mehr Coming-of-Age-Motive in der vierten Staffel. Und ja.
Finde ich super beobachtet, wirklich super beobachtet. Das war für mich gar nicht so im Fokus, aber wenn du so darüber sprichst und ich darüber nachdenke, ja, ganz genau. Und es geht wirklich im Grunde um jeden Charakter. Klar, da gibt's dann noch mal romantische Dinge, die so auch da auch mal aufflammen oder. Aber das sind alles wirklich Nebenrollen. Also es geht um Ich-Werdung der einzelnen Figuren. Und das ist natürlich eigentlich irgendwie auch schön, dass das in den Fokus der letzten Staffel gerückt wird, weil dann irgendwie auch klar ist, okay, im Leben geht's nicht nur darum, keine Ahnung, wie überwindest du deine Impotenz oder wie offen bist du für diese und jene sexuelle Vorliebe deiner Partnerin oder deines Partners, sondern wer bist du? So, und das ist schon sehr, sehr stark herausgearbeitet in der Serie. Also stimme ich dir völlig zu, Jana. Das ist wirklich super. Ja.
Ja, ich glaube, man könnte wirklich auch sagen, dass die Serie auch irgendwo erwachsener geworden ist. So, also die ersten beiden Staffeln, vor allem in der ersten, eben da geht's wirklich dann auch schwerpunktmäßig einfach um Sex und da wird auch wirklich gevögelt in allen Kombinationen und so und man hat das auch das Gefühl, irgendwie die ganze Schule dreht sich um nichts anderes, also der Hormonspiegel steigt ins Unermessliche und jetzt in der vierten Staffel kommen ganz viele andere Themen in den Blick, sicher ein breiteres Spektrum an existenziellen Themen auch wird bearbeitet als in den drei Staffeln zuvor und es geht ganz stark um diese, wie du sagst, um dieses Erwachsenwerden, diese Selbstfindung, diese persönliche Entwicklung. Da könnte man die verschiedensten Figuren anführen, die in der Kunst plötzlich sich selbst ausdrücken oder die irgendwo sonst sich also ich finde das auch bemerkenswert gezeigt, wie sich die Leute da selber finden.
Ich baue dir eine Brücke, Manu.
Ja.
Eine Person, die sich selbst findet, ist ja auch Adam.
Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gerade angeknüpft, weil das natürlich eines der Highlights der Staffel ist für mich diese Entwicklung, die Beziehung zwischen Adam und seinem Vater Michael Groff, dem ehemaligen Schulleiter, nimmt. Das ist auch, finde ich, durch die ganzen Staffeln hindurch vielleicht die am schönsten und am konsistentesten gezeichnete Charakterentwicklung. In der ersten Staffel hasst man diesen Michael Groff, diesen autoritären, aggressiven, emotional komplett verkrüppelten Menschen, der seinen Sohn, ich weiß nicht mal, ob er sogar tätlich wird ihm gegenüber, auf jeden Fall emotional ihn unglaublich unter Druck setzt und so. Und das ist alles so kaputt in der ersten Staffel, dass man den Schulleiter wirklich verachtet. Und dann zeichnen sie ihn auf einem Prozess, wie er selber irgendwie sich mit sich auseinandersetzt und Adam sich ihm dann annähert, jetzt in der letzten Staffel. Und das ist, ich finde das unglaublich schön gezeichnet und unglaublich berührend gemacht. diese eine Szene, also wenn man die ohne Pipi in den Augen schauen kann, dann hat man sein Herz schon lange verloren. Also als der Adam seinem Vater gegenübersteht, ich glaube vor diesem Bauernhof, wo Adam jetzt arbeitet mit den Tieren, und dann der Vater ihm klar macht, weil Adam immer denkt, ja, der interessiert sich nicht für mich, der hasst mich eigentlich, der ist mein Vater, aber er hasst mich. Und dann der Vater ihm sagt, I love you, ich liebe dich, du bist mein Sohn. Ich mag einfach mich selber nicht. Es wird deutlich, er hasst nicht seinen Sohn, er hasst sich selbst. Mag sich selbst nicht leiden. Mhm. Und das wirkt sich aus auf all seine Beziehungen und er lernt dann sich selbst lieben es ist einfach, ich finde das unglaublich berührend und dann kommt es ja zu dieser, wahrscheinlich zu der ersten Umarmung überhaupt zwischen Vater und Sohn und das ist eine derart berührende Szene. Also es
ich habe Gänsehaut, jetzt, ja, wenn du das jetzt ist
wirklich so eine Goosebumps-Szene und so wunderschön hergeleitet und in einer Tiefe irgendwie hingeführt. Also das ist echt für mich eines der Highlights und es ist auch wunderbar gespielt. Die beiden, also der Michael Groff und der Adam Groff, sensationell gespielt und das Casting ist einfach großartig. Die beiden sehen wirklich aus wie Vater und Sohn. Also es hat mich ein bisschen erinnert ans Casting von Dark, wo ich mit dir, Jay, eine Folge gemacht habe, wo ja die Figuren in unterschiedlichen Lebensaltern vorkommen und wo du manchmal denkst, also das gibt's ja jetzt gar nicht, das sieht aus wie exakt dieselbe Person 30 Jahre später oder so. Und hier habe ich auch das Gefühl, das ist so physiognomisch auch, das passt so gut. Adam als Sohn von diesem Michael Groff, das ist sensationell gespielt und ausgewählt. Also das war für mich ein Highlight.
Ich habe auch so einen kleinen Crush auf Adam, muss ich sagen. Mhm. Weil das, was du zu dem Vater gerade gesagt hast, finde ich, kann man bei Adam auch so anschließen. Bei Adam wusste man zwar von Anfang an, dass er einen Arschlochvater hat, aber trotzdem hat man ja die Situation oder die Szenen mit Adam gehabt, wo man dachte eigentlich, was bist du denn auch für ein Arschloch?
Ja, er ist ein Bully gewesen.
Und dann diese leichte Beziehung zwischen Adam und Eric, die sich ja so ganz zart spinnt, aber auch ganz viel mit Unsicherheit und Charme und noch mit sich selbst strugglen zu tun hat. Und das war für mich total versöhnlich, diese Szene, in der Adam und Eric nebeneinander auf der Beerdigung von Maeves Mutter sitzen. Ja. Und ich weiß nicht genau mehr, was sie sprechen, aber ich glaube, Adam sagt irgendwann zu Eric, ich vermisse dich oder du fehlst mir. Mhm. Und das war für mich so auch Goosebump-Moment wo ich so gedacht habe, so das ist ja noch gar nicht mal zum Ende der Staffel. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, was ist das, fünfte Folge oder irgendwie sowas. Und das war für mich so ein Moment, in der auch für Adam irgendwie was ganz Versöhnliches passiert ist, weil Eric ja schon irgendwie seine große Liebe war, erste große Liebe. Und ja, wie gesagt, ich habe einen kleinen Crush auf Adam und auch dann später, als er dann anfängt zu reiten und auf diesem Hof.
Ja,
und,
ja.
Okay. Genauso. Ich fand's ja ein bisschen schade, dass die Adam-Geschichte, die wurde jetzt quasi, die hatte quasi gar nichts mehr mit den anderen Charakteren zu tun, außer bei der Beerdigung sozusagen. Die wurde quasi komplett isoliert erzählt. Das passt natürlich gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, Jana, ne? Dass der Fokus wirklich mehr auf der Ich-Werdung als auf sexuellen Problemen beruht hat. Aber das fand ich ein bisschen schade, weil ich so diese gemeinsamen, also gerade in der dritten Staffel auch, wo Adam ja so ein bisschen auftaut und quasi, und das auch gerade in diesem Pärchentreffen, ne, Adam und Eric und dann, wer war das, Otis und Ruby, genau, in der dritten Staffel.
Stimmt.
Das fand ich schon ein total schönes Zusammenspiel und da war ich ein bisschen traurig, dass der Adam quasi jetzt eine Solo-Geschichte hatte, aber ist okay, also ne, brauchen wir nicht drüber zu heulen, weil das war schon super gut dargestellt und ist auch schön. Ich hätte ihn nur gerne mit den Freunden zusammen gesehen, muss ich zugeben. Ja.
Was wir jetzt nicht geschafft haben, obwohl wir ja schon über Zeit sind praktisch, was wir nicht geschafft haben, ist etwas zu sagen zur religiösen Dimension, in der vierten Staffel zum ersten Mal ganz explizit
Ja, das sollten wir noch kurz machen, finde ich.
Ja, also sogar, da habe ich mich dran gestoßen, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen, sogar mit einem Incorpore-Auftritt ja. von Gott höchst persönlich, ja. da habe ich gefunden, da haben sie mit dem Genre irgendwie gebrochen, aber ach,
das fand ich toll.
Nee, da habe ich gefremdelt mit, also nur mit dieser Darstellung, die wie sie das Thema entwickeln, wie Eric
das
als
fand ich super.
Ja, als eigentlich Angehöriger oder aufgewachsen, sozialisiert in einer Black Pentecostal Church ja. eigentlich und da sich auf seine Taufe vorbereiten.
Taufe.
Merkt, er möchte sich taufen lassen und dann spitzt sich das so zu, dass er merkt, die haben ihre Probleme mit Homosexualität und irgendwie kann er dazu nicht stehen.
Bis zu seiner Taufverweigerung dann, so ja, einer ganz genau. krassen
ja.
Szene.
Das ist ein berührender Moment, total. Dass er da quasi schon in diesem weißen Taufgewand vor dem Taufbecken mhm. steht, der Pastor guckt ihn an, er hat ja sogar eine Affäre mit dem Sohn des Pastors gehabt, genau. glaube ich, das ist ja, ja der Sohn ja, des ja. Pastors, mit dem er eine homosexuelle Affäre hatte und der Pastor wusste das aber alles nicht und jetzt soll er seine Sünden bekennen und ja. für ihn ist klar, oder er weiß, dass die Gemeinde Homosexualität
Sünden.
Als Sünde anschaut.
Genau,
und
der weiß, das sind keine Sünden.
Ja. Und er sagt dann, ich möchte mich taufen lassen, aber ich möchte mich als der Eric taufen lassen, der ich bin.
Ja.
Und der Eric, der ich bin, der ist schwul. Und wenn ihr mich nicht so nehmt, wie ich ja. bin, dann kann ich mich nicht taufen lassen.
Ja.
Und dann übergibt er quasi der Gemeinde
die
Möglichkeit,
auch, ja.
irgendwie sich für ihn auszusprechen. Und die Einzige, die dann, glaube ich,
seine
applaudiert,
Mama.
Ist seine Mutter.
Ja.
Genau. Und die Gemeinde schweigt aber und macht ihm deutlich, so, wir können das so nicht. Und dann ja. Verzichtet er auf die Taufe. Das ist krass.
Was ich ganz schön finde, auch jetzt unabhängig von der späteren Darstellung von Gott, ist sozusagen auch danach die Einleitung von seiner Begegnung mit Gott. Also es passieren ja immer so Kleinigkeiten.
Ja.
Und das finde ich irgendwie ganz süß. Also er wird angekackt von der Taube, aber irgendwie ist da keine
ja,
Taube.
Er wird immer von einem Vogel angekackt.
Er wird immer angekackt.
Ja, von der Taube natürlich, vom Heiligen Geist, ist ja klar.
Genau, also, aber da ist ja nie eine Taube. Ja. So, also er sucht ja immer die Taube und da ist keine Taube und angekackt wird er trotzdem. Und das finde ich irgendwie so süß, so diese Herleitung, wie bringen wir Gott da rein und wie zeigen wir in der Serie jetzt, dass ein Mensch irgendwie so eine Offenbarung hat oder ein Gotteserlebnis, eine Theophanie, wie auch immer, und wie stellen wir diesen spirituellen Weg auch dar? Und das
ja.
fand ich sehr, sehr schön. Jetzt ganz
ja.
unabhängig von der konkreten Darstellung
ja.
von Gott, fand ich irgendwie so diesen Weg und diese Auseinandersetzung damit total schön dargestellt. Und es hat mich ganz ehrlich voll überrascht. Es kam am
ja.
Ende aus der Kalten, so das Ende dann wirklich. Da dachte ich dann auch so, Gott, okay, that's the way it goes.
Ja. Ja, das Ganze ist ja quasi eine Berufungsgeschichte, ne? Also sozusagen,
ja.
Er sagt ja, er wählt ja dann auch auf seinen Beruf und sagt, ich will Pastor werden. Und das ist quasi die Berufungsgeschichte, wie, und das dann halt auch dargestellt, Gott ihn dazu bringt, sozusagen den Weg einzuschlagen, die Christenheit offener für Diversität zu machen. So. Und ich fand das auch ganz schön und auch ganz feinfühlig dargestellt. Ich fand auch die Gottesdarstellung sehr nett und hat mich ein bisschen an die Hütte erinnert, sozusagen, ne? Also hier zwar keine schwarze, dicke Mama, sondern irgendwie eher so obdachlos, der liebe Gott und so, aber auch eben auch diverses Geschlecht sozusagen, das fand ich schon irgendwie gut. Also irgendwie der Gott, der ihm begegnet, war auch ein bisschen queer, ne? Er spricht ja auch immer von Gay Jesus, von seinem Gay Jesus. So, das fand ich irgendwie auch witzig.
Aber er hat ja auch das Bild von Jesus,
ja, genau.
von Jesus irgendwie über seinem Bett hängen oder wie auch immer.
Ja, genau. Ja. Nur so witzig, weil er eben ja genau, und das fand ich irgendwie eigentlich sehr stimmig und ich hatte das in dieser Serie auch nicht erwartet. Und war dann ganz positiv überrascht, dass A, Religion jetzt doch nochmal nicht nur einer auf den Deckel kriegt, sondern durchaus der Wert gewürdigt wird, ne, in der Gemeinschaft, die Religion bietet und dieses Zuhause, was jemand in seiner Glaubenswelt hat und wie schwierig das ist, wenn man da rausfällt, wenn das nicht konkurrent geht und so weiter, aber wie schön das auch ist. So. Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, ging es mir wie dir, Jana, aber ich fand das sehr, sehr schön und irgendwie cool, dass sie das gemacht haben. Also
ja. Ich würde auch sagen, das spricht jetzt auch wieder für die, nicht nur für die Themenvielfalt, sondern für die Open-Mindedness der Serie oder der Serienmacher, dass sie das so dargestellt haben. Und auch, ich würde sagen, es ist jetzt nicht, oft ist es ja so, entweder wird Religion völlig totgeschwiegen, in solchen Serien kommt einfach nicht vor, alle möglichen Lebensbereiche, Leute haben Hobbys, Leute haben Leidenschaften, Sport, Essen, alles kommt vor, Religion gibt es dann irgendwie nicht. Und hier, dass sie das zur Sprache bringen und sie trashen es aber auch nicht einfach. Es gibt ja auch Serien, in denen dann einfach diese klischee-religiösen Fundamentalisten vorkommen, die einfach völlig hirntot daher und so. Fremd. Und das ist es nicht. Es wird zwar deutlich gemacht, diese Spannung zwischen irgendwie einer pentekostalen, charismatischen Frömmigkeitspraxis und dieser sehr, sehr rigiden Sexualmoral, das wird schon deutlich gemacht, aber die Leute werden nicht einfach in die Pfanne gehauen. Es ist ja sogar, am Schluss habe ich sogar das Gefühl, sie kommen den Leuten im Storywriting zu sehr entgegen, wenn sie da den Pastor und seine Entourage dann doch noch so zu Menschen machen, die jetzt sich öffnen möchten für queere Menschen und so. Das passiert ja leider nur in wenigen oder seltenen Fällen in diesem frommen Milieu. Aber es ist auf jeden Fall deutlich erkennbar, dass sie dieser religiösen Dimension auch gerecht werden möchten.
Voll. Und was mir jetzt auch nochmal eingefallen ist, auch nochmal zu diesem religiösen Thema, was ich auch gut fand und auch wichtig fand, Eric bleibt nicht isoliert mit seiner Religion. In dem Sinne, ja, er wird dann nachher Pastor und das ist auch irgendwie ein Thema in der Ausübung seiner Homosexualität, sondern es wird ja auch zum Thema mit seinen Freunden. Also er redet auch mit seinen Freundinnen, den Transpersonen und den neuen Leuten an der Schule über seinen Struggle mit der Religion und darüber, dass er Christ ist und was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein, wenn er queer ist, beziehungsweise Homosexualität. Das heißt, diese religiöse Bedeutung oder die Bedeutung der Religionsausübung auch für Eric bleibt nicht isoliert in der Darstellung, sondern wird schon in den gesamten Plot mit eingebunden.
Ja, und stößt sogar, das stimmt, und stößt sogar auf positive Reaktionen, also diese Transpersonen und queeren Leute, mit denen er da umherzieht an der Schule, die finden das auch ganz toll und die wollen ja sogar an diesem Fundraising, die wollen ja den Fundraising-Anlass der Kirche, wollen sie doch irgendwie retten und melden sich dann als Volunteers, um das Essen auszuteilen und dann wird ihnen mitgeteilt, dass sie sich dafür aufgrund ihres extravaganten Aussehens irgendwie doch nicht eignen und so, aber grundsätzlich ist sogar von da eine große Offenheit für die Religiosität von Eric vorhanden. Das finde ich wirklich jetzt mal nicht so negativ klischiert dargestellt.
Ja, total. Ja. Also das ist sogar sehr berührend. Ne? Er spricht ja auch dann mit der, wie hieß die insgeheime Leitung der Schule, wie war der Name nochmal, also von diesem Dreierteam, die ja auch irgendwie einen frommen Hintergrund hatte, diese Transperson. Ich weiß den Namen nicht mehr.
Ich komme auch nicht mehr drauf, sorry.
Und es gibt Aisha, aber ich glaube, das war die
Schwerhörige, meine ich.
Dann gibt's Roman, das war der Partner und die dritte.
Ja, genau, die dritte der Person. Ich komme gerade nicht drauf. Aber auf jeden Fall sagt die ja, dass sie ihre religiöse Gemeinschaft vermisst, aus der sie austreten musste aufgrund ihrer Transpersonalität. Und das ist schon, das hat einfach auch was sehr, sehr Berührendes, weil sie das eigentlich noch nicht mal vorwurfsvoll tut, sondern mit so einer Wehmut irgendwie, weil sie sagt, ja, also das fand ich schon auch sehr, auch sehr ehrlich und sehr echt irgendwie.
Dann haben wir ja jetzt doch einen gemeinsam wertschätzenden Schlusspunkt gefunden an der Stelle. Ich glaube, ich muss hier den Sack zubinden.
den Sack zu, genau.
Ihr Lieben, das war unser Gespräch zu Sex Education. Man hätte tatsächlich 10 Gespräche führen können zu all den Motiven, die damit verarbeitet sind. Wir haben ganz viele Themen und viele Personen noch nicht zur Sprache gebracht, aber hier mal ein erster Einblick in das, was uns berührt hat, vielleicht auch aufgeregt hat und uns interessiert. Natürlich von euch zu hören, was ihr davon hält. Wenn ihr die Serie gesehen habt, dann schreibt uns und lasst uns wissen, was eure Lieblingspersonen sind und was euch durch den Kopf gegangen ist. Die Serie ist mit dieser Staffel zu Ende gegangen. Wer sie noch nicht gesehen hat, dem sei sie sehr herzlich anbefohlen. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder.
Wir stellen fest, wir pegeln uns bei 1,20 ein.
Ja. Und wie gesagt, ich finde, zu dritt ist das auch völlig legitim. Das sind einfach sozusagen nochmal 20 Minuten drauf. Da können wir schon auch mit leben, finde ich.
Gratis, 20 Minuten gratis.
Da könnt ihr auch mit leben.
Gut. Ja, und in der nächsten Folge haben wir ja schon festgelegt, ne? Darüber können wir ankündigen, oder? Da wollen wir über Ted Lasso sprechen. Was ja auch eine sehr populäre und weit gefeierte Serie auf Apple TV ist, die auch in diesem Jahr ihre Abschlussstaffel gefunden hat. Und das wollen wir dann nochmal zusammen uns zu Gemüte führen und darüber sprechen.
Man darf sich freuen. Jawohl. Tschüss zusammen.
Ciao, habt's gut. Revlab.